Frau Anita Wolf spricht in Graz über das Thema, das Luzifer-Problem.
Ja, und man kennt es nicht und kennt es nicht. Ich bitte, würde ich hier auch so weit zu euch und verstehe meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu gut, ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand dafür führen und deine Rechte mich halten. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Amen. Meine lieben Freunde und liebe Geschwister, wir stehen heute vor einem der schwierigsten Probleme, die nicht nur die allgemeine Christenheit, sondern vor allen Dingen uns Neuoffenbarungsfreunde betrifft. Und das ist das Luzifer-Problem. Unser, ich möchte sagen, übersteigerter Intellekt, unser krasser Egoismus, unsere verworrenen Ansichten haben sehr viel dazu beigetragen, dass die klare Offenbarung und das wunderbare Wort der Gottheit auch in unseren Reihen nicht so ist, wie es sein sollte und wie es sein könnte. Gott und die ewige Wahrheit gibt nur eine Wahrheit und kennt auch nur eine Wahrheit. Und diese grundiert sich auf die Barmherzigkeit. Wie in Jesaja wunderbar geschrieben steht, deine große, herzliche Barmherzigkeit. Ja, wo wäre die, wenn wir nicht in der Lage sind, wenigstens so gut als möglich diese Barmherzigkeit auf allen Punkten anzuwenden? Ich führe einen kleinen Satz von Bruder Otto an, den er vorhin sagte. Wir befinden uns alle auf dem Weg heim ins Herz. Und gerade von dieser Grundwahrheit aus wollen wir unsere heutige Sache näher betrachten. Wir wissen, dass es einen Luzifer gab oder gibt. Wir wissen, dass er als das abgefallene Schöpfungskind bezeichnet wird. Wir wissen, dass die Christenheit zumal, die selber die Barmherzigkeit braucht, recht unbarmherzig von diesem verlorenen Kinde spricht. Ja, das ist der Erzbösewicht, der verführt die Menschen. Der macht es, dass wir uns von Gott abwenden. Der macht es, dass wir auf die falschen Wege kommen. Der ist heute noch der große Betrüger
und der große Verführer. Und so wälzen wir in Unbarmherzigkeit alle unsere eigene Schuld und unsere eigene Sünde auf dieses eine Schöpfungskind. Wir machen es wie Adam, der sich versteckt hat und gesagt hat, Herr, das Weib, das du mir gegeben hast, das hat mich verführt. Ich bin ganz unschuldig. Ja, sind wir das? Sind wir an unseren eigenen Sünden und an unseren eigenen Verfehlungen schuldlos? Können wir uns einen Schuldabladeplatz wählen, wo wir das einfach hinschieben, was wir selbst getragen haben? Oder wie David in seinem Psalm sagt, prüfe mich und erfahre mich, ob ich auf bösem Wege bin, ich, und leite mich auf deinen guten Weg. Und das ist das, was unsere Christenheit noch sehr von der wahren Erkenntnis zu Gott trennt. Solange wir in der Gottheit etwas Böses sehen, solange wir der Ansicht sind, dass Gott dieses getan hat, solange haben wir keine wahre Verbindung mit unserem himmlischen Vater. Und wir nehmen für dieses Thema das wunderbare Gleichnis unseres Vaters. Da komme ich zunächst auf die vier Grundzeiten zurück. Die Zeit aus Ur, als er aus seinem großen Gedankenreichtum sein ganzes Kindervolk geschaffen hatte. Auf die Zeit, da er als unser Heiland Christ Jesu auf dieser Erde weilte. Auf unsere augenblickliche Zeit und auf die zukünftige Zeit. Wenn wir von der Voraussetzung gehen würden, wenn wir das fertig sprechen, dass wir einzig und allein unser ganzes Augenmerk auf Gottes Barmherzigkeit richten, dann könnten wir diese vier Zeiten der Reihe nach besprechen. Es ist aber vielleicht besser, dass wir die zweite Zeit, die Heilandszeit, einmal vorwegnehmen. Und da hören wir das wunderbare Gleichnis unseres Heilandes an, vom verlorenen Sohn. Da er, der Sohn, nun all das Seine verkehrt hatte, war eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land. Und er fing an zu sagen und ging hin und hängte sich an einen Bürger des Landes, er schickte ihm auf seine Äcker die Steuer zu liefern. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit Ämtern, die die Steuer aßen, und niemand gab ihm. Da schlug er ihn sich und sprach, wie viel Tagelöhne hat mein Vater, die groß die Fülle haben, und ich verderbe ihn nur. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und hinfort bin ich nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagediener. Und er machte sich auf und ging hin zu seinem Vater. Da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn der Vater und es jammerte ihn, lief hin, hielt ihn um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn sprach, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringe das beste Kleid hervor und tut es ihm an, und gebet ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße. den dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Und dazu haben wir aus der Offenbarung des Jakobs Lorbeer eine ganz klare Linie. Eine Offenbarung, die mit nichts, auch nicht mit unseren Ansichten unterbrochen werden kann. Man fragt den Herrn, was mit diesem verlorenen Sohne ist und was mit ihm werden wird. Und ganz klar sagt der Heiland, dieser Sohn ist an und für sich schon umgekehrt. Nicht heimgekehrt, so gemacht. Umgekehrt. Nur seine Lumpen werden ihm noch ausgezogen. Und nun wollen wir diese beiden Stellen einmal gegenüberstellen und betrachten. Die Stelle hier in der Bibel, die ganz klar auf die Offenbarungsstelle durch Jakob Lorbeer hindeutet. Und das ist die Zeit, in der Gott, unser ewiger nur, das erfüllt hat für alle seine Kinder, ausnahmslos, was er als Vater schon von Ewigkeit an herbereitet hat. Wie auch Jesaja sagt, wer kennt uns denn, aber du bist unser Vater und unser Heiland und unser Erlöser von alters her. Und Paulus bestätigt das in seinem Hebräerbrief und sagt, er hat, also unser Gott, eine ewige Erlösung gefunden. Das Wort ewig ist ein Zeitprädikat, das wir in unsere irdische Zeit nicht hineinglauben und nicht hineindrängen können. Wir können uns nur in das Ewig hineinstellen, aber das Ewig kann nicht unsere Zeit und unser Leben ausmachen. Denn das Wort ewig ist ein Prädikat der Gottheit. Gott ist ewig. Und wenn er also aus seiner Ewigkeit diese Erlösung herausgeschöpft hat, so müssen wir einmal fragen, wie ging das eigentlich zu? Wir können ja nun nicht einfach in Bausch und Bogen sagen, ja, wir wissen, das erste Schöpfungskind ist gefallen und ist eben ein Satan, ein Teufel, ein Luzifer geworden und wird es immer bleiben. Er wird in die ewige Verdammnis fahren. Er ist auf ewig ausgemerzt. Das sagen Christen. Christen, Neuoffenbarungsfreunde, die an Gott glauben. Ob das wirklich ein wahrer Gottesglaube ist? Ob sich das wirklich mit Gottes hoher Barmherzigkeit und Liebe vereinbaren lässt? Das kann sich jeder selber fragen und jeder selber beantworten. Und im Vorhinein stelle ich die Frage, die auch jeder für sich selbst bedenken und für sich selbst beantworten kann. Würde es unsere Verbindung zu Gott, unsere Liebe zu ihm und unsere ewige Seligkeit, die Gott uns verheißen hat, erhöhen und vermehren, wenn ein Kind oder sogar mehrere, wie viele glauben, auf ewig ausgeschlossen sind vom Heim ins Reich, werden wir dann freudiger, werden wir dann seliger, werden wir dann glücklicher, werden wir dann viel mehr mit Gott verbunden sein, als wir es augenblicklich sein können? gebe sich lieber selbst die Antwort. Ich frage meine Antwort offen. Nein. Wir werden nicht seliger. Wir werden nicht glücklicher. Wir haben keine größere Verbindung zu unserem himmlischen Vater, wenn welche auf ewig ausgeschlossen sind vom Heim ins Reich. Ganz gleich mit. Und nun wollen wir das ganze Problem aufrollen. Es ist etwas schwer, liebe Freunde, aber mit einem guten Willen, mit einem Herzen voll Liebe, mit dem Eingehen in das, was unser himmlischer Vater getan hat, mit der Basis, die er geschaffen hat für alle seine Kinder, da können wir es begreifen. Als die Gottheit ihr Kindervolk aus seinem Gedankenreichtum herausgestellt hatte und hatte es werden lassen, jedes Kind zu seiner eigenen Persönlichkeit, da war alles gut. Wie es auch schon in der Heiligen Schrift am Anfang heißt, Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe da, es war sehr gut. Alles, ohne Ausnahme. Es steht nichts da und ist nicht zu finden, dass Gott selbst auch nur die geringste Ausnahme für irgendeine Sache oder für irgendein Kind gemacht hatte. Und noch dazu, es war sehr gut. Das hätte die Gottheit von ihren Werken nicht sagen können, wenn da schon irgendetwas ausgeschlossen war. Ihr werdet vielleicht denken oder erwidern, ja, das wissen wir ja, dass da alles sehr gut war. Meine Freunde, ich habe vor kurzem wieder etwas gehört und gelesen, wo die betreffenden Freunde, die auch an die Neuoffenbarung glauben, gesagt haben, auch das Böse kam aus Gott. Schön, befassen wir uns damit. Wenn das Böse aus Gott kam, dann konnte Gott nicht sagen, alles, was er gemacht hatte, war sehr gut, denn das Böse ist nicht gut. Und wenn das Böse aus der Gottheit gekommen wäre, dann hätte er es ja gewollt. Dann wäre es ja von ihm aus vorgesehen. Dann hätte ja die Gottheit das vorbereitet und gesagt, gut, dieser Teil ist gut und dieser Teil ist böse. Was hätte dann der böse Teil für eine Verantwortung? Und wie käme Gott dazu, nun diesen bösen Teil auf ewig zu verdammen, wenn er selbst diesen bösen Teil aus sich herausgestellt hätte? Wie widersinnig diese Ansichten sind, ist gar nicht krass genug herauszustellen. Wir aber wissen und glauben, liebe Freunde, dass Gottes Barmherzigkeit eine ewige und eine einmalige ist, ohne Kompromiss. Eine Barmherzigkeit, auf die wir uns alle verlassen können, auf die wir uns stützen können, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Dürfen wir sie aber in Anspruch nehmen, meine Freunde, warum dann die anderen nicht? Warum stellen wir die anderen abseits? Haben wir das Recht dazu? Nein. Und so hatte die Gottheit aus ihrem ewigen Werk alles gut gemacht. Das erste Schöpfungskind, die Satana, war erschaffen worden, geboren, in der Fülle eines Lichtes, wie wir es als Menschen uns nicht vorstellen können, als Menschen auch nicht in diese Tiefe hineinzuleuchten brauchen. Aber der Teil, der uns aufgemacht worden ist, den können wir begreifen. Und das ist eine solche Fülle für uns Menschen dieser Welt, dass wir da noch die Hände zusammenschlagen können. Oder wie der David in seinem Psalm gesagt hat, das ist mir ganz wunderbarlich, ich kann es nicht begreifen. So können wir auch Gottes Barmherzigkeit immer nur zu einem Teil erfassen. Und dieser Teil ist so groß, dass die ganze Kindheit darin Platz hat, ausnahmslos. Wenn wir von diesem Punkt ausgehen, dann wird uns alles leicht, auch dieses schwierige Problem und dieses schwierige Thema zu erfassen, zu begreifen und in unser Herz aufzunehmen. Die Satana war geschaffen mit einem Drittel des Lichtes und der Kraft, die die Gottheit für ihr äußerliches Werk aus seinem inneren Reichtum herausgestellt hatte. Und danach erschuf er die sieben Cherubine und die sieben Seraphime, die sieben Fürstentage oder die Träger seiner sieben Eigenschaften. Und diese sieben hatten jetzt die zwei Drittel gemeinsam an Licht und Kraft. Das erste Schöpfungskind überwog also einem einzelnen Eigenschaftsträger. Aber alle sieben Eigenschaften der Ein hatten die Vormachtstellung dahingehend, dass sie dieses eine Drittel auch mittragen konnten, wenn es nötig wurde. Und hier haben wir das, er hat eine ewige Erlösung gefunden. Er hat schon da vorausbedacht, nicht vorausbestimmt, meine Freunde, vorausbedacht, dass wenn ein Kind sich auf einen Abweg begeben würde, dann sind die zwei Drittel Licht und Kraft da, dass sie alles tragen können. Und das war dann auch geschehen. Die Satana war lange Zeit ein sehr gutes und ein sehr treues Kind. Ja, es hat sich auch lange Zeit unter die sieben Engelsfürsten oder Eigenschaftsträger gestellt. Es hat sich ihnen unterordnet, obwohl es das erste Kind war. Erst später, nachdem Licht und Kraft in diesen Erstgeborenen zur Wirksamkeit gelangte und Gott sie auf die freie Entwicklungsbahn gestellt hatte, damit sie aus sich selbst in der Rückverbindung mit Gott eine Einheit bilden sollten. Denn von Gott aus war die Verbindung da, wie Jesaja sagt, ewig Vater. War er, die Gottheit oder unser Ur, ein ewig Vater, so muss auch von dieser Ewigkeit an die geschöpften Kinder gewesen sein. Oder er wäre kein Vater gewesen und Jesaja hätte nicht recht. Und das stimmt nicht. Er war, ist und bleibt unser aller ewig Vater. Und infolgedessen waren alle Kindgeschöpfe oder die Lichtkindgeister, die er aus seinem Gedankenreichtum herausgestellt hatte, von Anfang an seine Kinder von sich aus. Aber sie sollten auch von sich selbst aus ihrem eigenen Trieb, sich als seine Kinder fühlen, seine Kinder werden. Und hier kommt der große Schneidepunkt, wo diese Erstgeborenen oder Ersterschaffenen aus ihrer persönlichen, überkommenen Freiheit sich auf den einen oder anderen Weg begeben konnten. Wir wollen aber nicht in den Fehler fallen, wie leider auch manche Freunde, die sich neu offenbarend Freunde nennen, dass unser freier Wille ein souveräner Wille wäre. Oh nein! Aus Urherrschaftswillen ist unser freier Wille gekommen. Hätte Ur seinen Herrschaftswillen nicht so wunderbar offenbart und herausgestellt und aus diesem sein ganzes Werk herausgeschöpft, wo hätten wir denn einen freien Willen? Und was wäre es denn, wenn unser Heiland selbst lehrt, Vater, dein Wille geschehe, und wir erheben uns, wie ich kürzlich wieder gelesen habe, als sogenanntes Offenbarungswort, Gott muss unseren freien Willen respektieren. Derjenige muss einen Willen respektieren, der unter dem Betreffenden steht. Ich glaube nicht, dass wir annehmen können, dass Gott unter einem seiner Kindgeschöpfe steht. Ist es das nicht, so ist sein Herrschaftswille ein höchster, souveräner, ein erster Wille. Und in diesem Willensgehege, in dieser Umrandung, in dieser wunderbaren, barmherzigen Führung, da drin, da leben wir frei. Innerhalb, aber nicht außerhalb. Und nun kommt dieser große Scheidepunkt, wo diese ersten Kindgeschöpfe sich von sich selbst aus entscheiden müssen, wollen wir aus unserer Freiheit unseren freien Willen unter Gottes Willen stellen oder nicht? Das war der Augenblick, wo der freie kindgeschöpfliche Wille nicht nur für sich selbst die Entscheidung brachte, sondern auch die Rückverbindung zu Gott, zum ewigen Vater. Und hier versagt das erste Schöpfungskind. Nicht eigentlich versagen wollte, auch nicht, weil es ein ganzes Drittel Kraft und Licht bekommen hatte. Oh nein, jetzt vergleicht es die sieben Eigenschaftsträger. Ja, die haben das, die haben das, die haben je eine Sonne, die haben Häuser, die haben Sterne, die haben Lichter, die haben Fackeln und was habe ich nicht? Das war die große Schöpfungsfreiheitsprobe, die dieses erste Kind bestehen sollte. Sie hätte sie leicht bestehen können, wenn sie die Ermahnungen, die sieben Fürstenpaare dem ersten Kind gegeben hatten, auch berücksichtigt hätte, anerkannt und danach getan. Muriel, der Ernstträger, und sagt zu ihr, du brauchst keine Fackel. Gottes Feuer auf dem heiligen Herd, darin ist deine Fackel. Und alle unsere Fackeln sind an diesem Feuer angezündet. Er stellt also das erste Schöpfungskind über sich. Da hatte er auch schon einen großen Punkt seiner Schöpfungsfreiheitsprobe bestanden, wie auch die anderen Eigenschaftsträger auf der ähnlichen Weise. Jeder musste seine Probe erfüllen. Und es kam darauf an, ob sie diese Probe mit Gott bestehen wollten, mit ihrem Vater Ur oder nicht. Von der Vielzahl der offenbarten Beispiele nur eines. Diese Kinder, Satana und die sieben Engelsfürsten, waren reif, jetzt im großen Schöpfungsfeld auch ohne persönliche Gottesführung zu arbeiten. Und er übergibt dem Ersten, dem Uraniel, dem Ordnungsträger, einen weißen Stab. Weiß, die Farbe der Barmherzigkeit. Stab, die Stütze. und sagt, jetzt könnt ihr allein ins Schöpfungsfeld gehen. Aber wenn du willst, Uranie, dann kannst du ja dir einen von deinen Brüdern wählen, der mit dir die Spitze teilt. Und da sagt Uranie erst, oh nein, ich gebe dir den Stab zurück, Vater, führe du uns. Da hatte er schon 75% dieser Schöpfungsfreiheitsprobe bestanden. Denn der Herr, der Vater, gibt ihm den Stab zurück und sagt, jetzt kannst du wirklich vorausgehen. Du hast das getan, das. Vater, du hast mir erlaubt, einen zu wählen, der mit mir die Spitze teilt. Und meine Wahl ist auf dich gefallen. Schaut, Freunde, da können einem die Tränen kommen. Meine Wahl ist auf dich gefallen. Da hatte Uranie den Hauptpunkt seiner Schöpfungsfreiheitsprobe bestanden. Anders Satanas. Sie wollte vorausgehen. Sie wollte dies und das allein tun. Sie hatte von Ur eine wunderbare Sonne geschenkt bekommen, die Atareus, auf der Gott ihr immer wieder begegnete und ihr alles enthüllte, was nur irgend möglich war, was ihr die Möglichkeit bot, auf ihre Freiheitsprobe zu bestehen. Und wie die ersten Engelsfürsten je drei Kinderpaare haben konnten, so hatte die Satana auch drei bekommen. Aber diese Kinderpaare wurden im Heiligtum erzogen. Und da geht's los. Jetzt sagt sie, ja, die Engelsfürsten, die dürfen ihre Kinder behalten und ich soll meine hergeben. Wie komme ich denn dazu? Und sie versteht nicht, dass ihre Kinder der eigentliche Punkt oder das richtige Band waren, mit der die Satana immer an das Heiligtum angebunden sind. Gott schenkt ihr ein viertes Kinderpaar. Und dieses entscheidet sich für Gott. Frei. Und da ist scheinbar die Satana wieder allein und vergisst, dass der Vater immer bei ihr ist. Der Vater ist jetzt etwas an die Seite gerückt worden. Ihre Kinder, das sind die, die sie umgeben. Das ist sozusagen ihr Nächster. Und versteht nicht mehr, dass auch diese Kinder erst aus der Gottheit hervorgegangen waren. Und da beginnt ihr Fall. Jetzt wendet sie sich ab und sagt, ja Gott, ich begreife zwar, dass du Gott bist und ich weiß auch, dass du die erste Kraft bist, aber wenn du die erste Kraft bist, dann bin ich die zweite. Und ich bin genauso eine Kraft wie du. Du bist nur zuerst erwacht und ich zu zweit. Weiter nicht. Kein anderer Unterschied. Und nun schafft sie sich eine ganze Menge Wesen. Die Engelsfürsten fragen den Vater, ja, warum lässt du denn das zu? Die reißt ja diese ganzen Wesen mit in ihre Tiefe hinab. Die können doch dann auch nichts dafür. Doch, sagt Gott, denn er hatte sich allen diesen Wesen offenbart. Auch das kleinste Wesensgebilde konnte sich frei entscheiden, entweder zu Gott oder zu Satan. Und Satana sagte, ich will nicht mehr Satana sein. Ich bin jetzt Lucifer. Ein männliches Prinzip. Oder im Vergleich, wie heute viele Frauen sich Männerkleidung anziehen und wie Männer sich geben und wie Männer wirken. Oft auf der Straße sieht man es gar nicht gleich, ob es ein Männlein oder ein Weiblein ist, nicht wahr? Aber das Wesenhafte bleibt Frau. So auch die Sache. Sie blieb das, was Gott aus ihr gemacht hatte. Aber diese umgab sich aufgrund ihrer kleinen Freiheit mit einem männlichen Panzer und sagte nicht mehr, ich bin geworden, sondern sie sagt, ich bin. Und da habe ich vor kurzem ein Büchlein bekommen, da steht buchstäblich drin, wir Menschen sollen unser Ich Bin großschreiben, damit wir unsere wunderbare Eigenkraft auch richtig herausstellen können. Und so steht wirklich gedruckt das menschliche Ich bin groß. Nun könnte das als eine Äußerlichkeit bezeichnet werden, nicht wahr? Aber das ist es nicht, meine Freunde. Das ist keine Äußerlichkeit. Hier steht unsere Christenheit, mindestens diese Teile, genauso vor dem Scheidepunkt, wie damals das erste Schöpfung. Aber, und jetzt kommen wir zum Hauptproblem, ist das so geblieben? Haben wir heute recht, wenn wir sagen, der Satan ist noch der Verführte, der Verführende, der Erzbösewicht, der auf ewig verdammt sein wird? Wenn das der Fall wäre, dann hätte Christus in der zweiten großen Offenbarungszeit nicht dieses Gleichnis bringen können. Und dann hätte er durch Jakob Lorbeer nicht diese herrliche Stelle geben können. Der Sohn an und für sich ist umgekehrt. Nur seine Lumpen werden ihm noch ausgetreten. Da der Sohn noch ferne war, hören wir, machte sich der Vater auf und ging ihm entgegen. Hier haben wir den großen Offenbarungspunkt der herzlichen Barmherzigkeit. Der Sohn hat gesagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ja, er hatte Hunger. Auf einmal war seine ganze Kraft und sein ganzes Licht, was er bekommen hatte, vertan. Und das auch aus einer großen Barmherzigkeit. Denn zurückgreifend auf die Frage der Engel, Vater, warum lässt du das zu, dass Satana, jetzt der Lucifer, sich so viele Wesen schafft, da sagt unser Vater nur, ja, er darf es tun, denn so zerbricht er seine eigene Kraft. Ich zerbreche sie nicht. Er selbst zerbricht sich sein Licht und seine Kraft. Und diese Einzelteile, das sind die Ehren, die ihr meine Lichtkinder wieder heimbringen sollt. Auf dem großen Schöpfungsfeld sollen wir uns bücken und die Ehren auflesen. Wir sollen diese verschleuderten Kräfte sammeln und sollen sie als unser Rückbringen wieder dem Vater in die Hände legen, wenn sich für jeden Einzelnen das Wort erfüllt, das Bruder Otto sagte, alle heim in Kraft. Und nun macht sich der Vater auf und geht dem Kind entgegen. Wie hat er denn das gemacht? Meine Freunde, liebe Geschwister, als unser jünglicher Vater sich als Jesus, als Heiland auf diese unsere Welt begibt, da war die ewige Erlösung bereits abgeschlossen. Was sich hinterher noch erfüllt, Er fühlt sich an den einzelnen Gliedern, so weit und so fern und so gut jedes Glied sich von dieser Erlösung erfassen lässt. Die Erlösung selbst ist da. Die ist nicht umzustoßen. Die kann niemand ausmerzen. Diese Erlösung schließt alle ein. Ein für alle Mal. Ob wir uns dieser Erlösung bedienen, ob wir diese Erlösung an uns in Kraft treten lassen, ob wir auch diese Erlösung für alle bedenken, das ist unsere Sache. Das stimmt. Aber das große heilige Gottgehege der Barmherzigkeit, in der er alle seine Kinder eingesammelt hat, und keines von seiner Hand lässt, das ist eben die Offenbarung und das ist das Werden dieser ewigen Erlösung. Als das Kind fiel, schon zuvor hatte Ur sein Schöpfungstestament geschrieben und hatte es von seinen sieben Fürsten und von der Satana unterschreiben lassen. Da hat sie selbst ihre spätere notwendige Erlösung unterzeichnet, ob sie wollte oder nicht. Damals hat sie es freiwillig getan. Und weil sie es freiwillig getan hat, darum ist sie auch in diese ewige Erlösung eingehegt worden. Und als unser Urvater als Heiland auf die Welt kommt, schon als er das erste Mal als Kindlein seine Hände segnen hielt, da war diese Erlösung auch für dieses erste Kind offenbar geworden. Und bis hin zu Golgatha, wie zu dem ewig hochheiligen Wort, es ist vollbracht, da gab es kein Zurück mehr. Ob danach die noch finsteren Wesen, Dämonen, Teufel, wie wir sie nennen, ist ganz gleich, ob die noch in ihrem kleinen Gebiet hausten oder nicht, das hat diese ewige Erlösung, dieses Wort, es ist vollbracht, nicht annulliert, hat kein Tüpfelchen davon weggenommen, weil Gott sich von dieser Erlösung nicht nehmen lässt zu unserem Heil, zu unser aller Heil. Es ist vollbracht. Es wird nicht werden, meine Freunde, meine Geschwister. Es kommt nicht erst, sondern es ist so allgegenwärtig da, wie unser Urvater allgegenwärtig immer und überall ist. Wir können von seiner heiligen Allgegenwart auch nichts wegnehmen, ob wir ihn sehen, spüren, fühlen, ob wir ihn hören oder ob wir ihn ableugnen. Das spielt alles gar keine Rolle. Er ist da. Er ist auch bei uns. In seiner wunderbaren Allgegenwart hat er alles das offenbart, was er eben von Ewigkeit an seinem ganzen Kindervolk bereitet hat. Und wir wollen uns auf die Offenbarung durch Jakob Lorbeer stützen, der Sohn an und für sich, nämlich Satana, der gewordene Luzifer, ist umgekehrt bei dem Wort, es ist vollbracht. An diesem Kreuzteil konnte er nicht vorbei. Das war der Anhalt vom Kreuz. Und das war der Halt. Hier konnte er sich festhalten. Und die ausgebreiteten Arme bis hierher und nicht weiter. Hier soll sich legen deine stolze Blut. Aber die Lumpen, die dem Sohn noch ausgezogen werden, das sind die Armen noch rück zurückgebliebenen Wesen. Das sind auch unsere armen Menschenbrüder und Menschenschwestern, die sowohl Gott leugnen, als noch an eine ewige Verdammnis glauben und sich glücklich schätzen und sagen, ja, wir, aber die anderen, da schlagen wir die Offenbarung Johannes auf und da lesen wir, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, ich bin Hütte heißt Behütung, oft gut. In dieser heiligen Hütte sind wir alle eingeschlossen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Weder vor noch nachher nach diesen Versen steht auch nicht ein Eis. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das, was du dahin sich abwegig gestellt hast, was geglaubt hat, es ist das Erste. Satanas, Lucifer, hat geglaubt, er ist allein der Erste. Und mit ihm, mit seinem Fall, sind Tod und Tränen und Leid und Schmerz in die ganze Schöpfung gekommen. Und das ist ausgewischt. Das hat Gott beseitigt mit Gott. Alle Tränen, alles Leid, alle Schmerzen sind ausgewischt. Der Tod wird nicht mehr sein. Der Seelenschmerz. Denn das Erste ist vergangen. Und wie die wunderbare Heilige Schrift damit beginnt, und siehe da, es war alles sehr gut. So schließt die Heilige Schrift mit den Worten des Johannes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit allen. Meine Freunde, ich glaube, wunderbarer und herrlicher kann sich unser himmlischer Vater nicht offenbaren. Wunderbarer und herrlicher kann seine Barmherzigkeit, seine große heilige Erlöserliebe nicht an uns herantreten. Solange eines von uns der Überzeugung ist, dass dieser oder jener von dieser ewigen Gnade ausgeschlossen ist oder ausgeschlossen bleibt, so lange hat er sich selbst von dieser Gnade gelöst. Gott löst uns nicht von seiner Gnade. Wir lösen uns, wenn wir seine hohe Liebe und seine Barmherzigkeit nicht auf alle anwenden. Wir sind Gottes Kinder, eines wie das andere. Er hat uns alle gemacht. Und solange welche ausgeschlossen wären, solange wäre das Reich Gottes für uns wohlgemerkt, nicht für Gott, eben nicht vollkommen. Für Gott bleibt alles vollkommen, weil er aus seiner wundersamen Vollkommenheit alles gemacht. Aber ob wir für uns diese Vollkommenheit anerkennen und in Anspruch nehmen, nicht jeder für sich allein, oh nein, meine lieben Freunde, darauf kommt es an. Und wenn wir das erfasst haben, es ist vollbracht, der Sohn ist umgekehrt, die Lumpen werden ihm noch ausgezogen, auch unsere, wohlgemerkt. Unsere Sünden, unsere Verfehlungen, unsere Nachlässigkeiten, unsere Einbildungen, unsere Ansichten, dass wir Gott in eine Norm hineinstellen, die für ihn gar nicht passt. So lange sind auch wir nicht vollkommen an die Barmherzigkeit angeschlossen und in die große heilige Erlösung wieder eingefügt. Das große Gehege ist da. Da sind wir drin. Ob wir Frieden und Freude dieses Geheges annehmen und für uns verwenden, ist unsere Angelegenheit. Und das können wir erreichen, das können wir erfüllen, wenn wir auch sagen, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit allen. Und wenn wir unsere kleine Unzulänglichkeit betrachten, wenn wir das bedenken, meine lieben Freunde, dann können wir aufblicken zu unserem jüdischen Vater. Dann haben wir uns selbst rückverbunden zu ihm. Dann ist der große Spannungsbogen, der Bogen des Bundes und der Gnade, von ihm zu uns gegangen und von uns wieder zu ihm zurück vollendet. Und dann können wir, jeder für sich selbst, sagen, nichts ist es spät und früh, mit aller unserer Mühe, das Sorgen ist unsinn. Gott wird mit unseren Sachen nach seinem Willen machen. Wir stehen in unseres Vaters Bund. Amen. Liebe Freunde,